Hallo, guten Morgen. Ich habe mir gedacht, da wir haben ja schon mal sowohl im Hauskreis als auch sonst schon mal das Thema Offenbarung und sozusagen in Anführungsstrichen die letzten Tage angesprochen. Und ich habe mir gedacht, wir machen da mal ein bisschen weiter mit dem Thema. Jetzt nicht direkt Offenbarung, aber mit ein paar Stellen, die ich finde, die schön verdeutlichen. Sowohl was weiter in der Welt, aber auch in unserer Gesellschaft geschieht, die einzuordnen aus einer biblischen Sicht. Natürlich sind die Sachen, wissen wir, sind vor 2000 Jahren plus minus geschrieben worden und haben natürlich auch eine Anwendung auf die damalige Zeit gehabt. Also wir können das nicht immer eins zu eins übertragen, aber vieles von dem ist auch prophetisch und wir wissen, dass vieles in der Bibel verschiedene Schichten hat, sowohl historisch für die damalige Zeit als auch eine prophetische Bedeutung für unsere heutige Zeit haben kann. Und also ich habe vier Verse, also vier Bibel Stellen mir rausgesucht und dann noch ein paar kleinere. Genau, würde es gerne mit euch machen, wenn ihr damit einverstanden seid. Und zwar würde ich gerne anfangen mit Psalm 2. Genau, also ich möchte mit euch reden. Ich sage es am Anfang an Psalm 2, Psalm 12, dann aus Römer 1, 18 bis 32 und aus 2. Timotheus 3, 2 bis 9. Lass mal anfangen mit Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Denn er spricht sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen: Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz zum Enden, zum deinem, Entschuldigung, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Also aus diesem Psalm ziemlich eindeutig hervorgeht, ist, dass die Nationen, die Völker, die Könige und Fürsten, die Richter, also diejenigen, die in der Gesellschaft das Sagen haben, dass die sich gegen den Herrn, den Gesalbten, den Christus, gegen Gott und Gottes Pläne auflehnen. Und genau, wir werden in den folgenden Stellen noch mal genauer sehen, wie sich das konkret auswirkt. Und das ist auch sehr vielschichtig. Ne, aber im Prinzip wissen wir das alle, wir leben das, dass weitgehend die Völker und die Gesellschaft bei uns und weltweit im Prinzip das Evangelium nicht will und die Herrschaft Gottes nicht anerkennen will. Die Könige und Präsidenten und so wollen selber Könige sein und es gibt, glaube ich, wenige Ausnahmen. Bei einigen Politikern können wir sicher dankbar sein, dass sie bewusst Christen sind. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, eher so, dass diejenigen, die in unserer Gesellschaft das Sagen haben, nicht unbedingt die Herrschaft Gottes anerkennen wollen und sich seinem Wort unterordnen wollen. Dann mache ich mal weiter mit Psalm 12. Rette, Herr, denn der Fromme ist dahin, denn die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Sie reden Lüge, ein jeder mit seinem Nächsten. Mit glatter Lippe, mit doppeltem Herzen reden sie. Der Herr möge ausrotten alle glatten Lippen, die Zunge, die große Dinge redet. Die da sagen: Dank unserer Zunge sind wir überlegen, unsere Lippen sind mit uns, wer ist unser Herr? Wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen, will ich nun aufstehen, spricht der Herr. Ich will in Sicherheit stellen den, gegen den man schnaubt. Die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Du, Herr, wirst sie einhalten, wirst ihn behüten vor diesem Geschlecht ewig. Ringsum wandeln Gottlose, während Gemeinheit emporkommt von den Menschenkindern. Also dieser Psalm spricht von Ungerechtigkeit, dass die Elenden, die Armen ungerecht, gewalttätig behandelt werden und dass Lüge herrscht, dass Menschen nicht mehr ehrlich, sondern mit doppeltem Herzen, mit glatter Lippe miteinander umgehen, dass Wahrheit und Realitäten einfach auf den Kopf gestellt werden und falsch dargestellt werden. Und das ist in so vielen Bereichen, wenn wir an moralische Fragen irgendwie denken, wie sie in unserer Gesellschaft angegangen werden. Und wo wir eigentlich von der Bibel her wissen, wie Gott sich das Zusammenleben der Menschen vorstellt, wie die Gesellschaft das aufgrund von Grundsätzen, die sich irgendwie entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten, wo auch keiner so wirklich hundertprozentig weiß, wie die sich entwickelt haben, aber wo auf einmal Grundsätze ganz wichtig sind, die aus allen Proportionen genommen werden. Ne? Also, dass bestimmte Minderheiten sich Rechte für sich fordern, dass die auf die ganze Gesellschaft anwendbar sind. Also da gibt's tausend Beispiele, wie tatsächlich das, was eigentlich wahr ist, plötzlich von der Gesellschaft als total verdreht angesehen wird und das, was wir für Sünde und für von der Bibel her total verdreht halten, von der Gesellschaft als Maßgabe, als Richtlinie propagiert wird und auch von der Politik. Da möchte ich mal zu Römer 1, 18 bis 32 und jetzt werden wir schon viel konkreter. Römer 1, 18 bis 32. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her. Und was diese Stellen auch alle gemeinsam haben, auch schon in den Psalmen, dass diese Zustände sozusagen dargestellt werden, aber gleichzeitig auch Gott sagt, er will diesem Treiben irgendwann ein Ende bereiten. Also sowohl im Psalm 2 als auch im Psalm 12 wurde ein Gericht angedeutet. Und hier geht es jetzt nochmal weiter. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Zumindest in unserem Land hat jeder Zugang zu Gottes Offenbarung, jeder hat Zugang zu einer Bibel. Und irgendwie wenigstens die, weiß nicht, ältere Generation oder gebildeten Schichten haben auch alle noch im Religionsunterricht gelernt, was die Bibel sagt oder was der christliche Glaube lehrt. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen in Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verehrung an sich selbst. Und wenn sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die solches tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Also hier spricht Gott, also droht Gott auch klar wieder ein Gericht an. Und es ist auch wieder das Thema, dass eine Verwechslung stattfindet zwischen Weisheit und Torheit. dass, wo ja Paulus auch schon mal woanders gesagt hat, das war natürlich ein anderer Bezug, aber das ist bei Paulus immer so ein ganz wichtiges Thema in dieser Tausch von Weisheit und Torheit, weil er sagt ja auch, ich bin lieber ein Tor vor der Welt und ein Weiser dem Evangelium nach, als ein Weiser vor der Welt und ein Tor dem Evangelium nach. Also er sagt ganz klar, dass die Realitäten, die Wahrnehmung der Realität von dem, was gut und von dem, was schlecht ist, die Welt nicht erkennen kann, sondern dass das nur das Evangelium kann, einem eben diese Weisheit zu schenken. Aber dass wir wahrnehmen müssen, dass die ganze Welt eben nach falschen Koordinaten lebt. Und dass, obwohl die Offenbarung gegeben ist, jetzt wir haben sie schriftlich durch Gottes Wort vorliegen, aber in diesen Versen wird noch nicht mal davon geredet, sondern allein davon, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass das schon genug Zeugnis ist, dass diejenigen, die es nicht annehmen, dadurch schon verurteilt sind letztendlich. Und dass eine Ablehnung dieses Zeugnisses dazu führt, dass Gott diejenigen, die das Zeugnis ablehnen, einfach der Sünde überliefert. Und hier wird ganz klar hier von sexueller Sünde geredet. Und das ist ja auch ein großes Thema, was unsere Gesellschaft beschäftigt, wo auch die Kirchen. Also ich weiß nicht, was vor ein oder zwei Jahren hat sogar eine sehr konservative evangelische Landeskirche, die sächsische Landeskirche, hat es auch zugelassen, dass homosexuelle Pfarrer zusammen in einem Pfarrhaus leben, wo man gedacht hat, okay, Hamburg, Hannover, da ist sowas möglich, aber im tiefen Süden, in Sachsen, aber auch da ist dieser Vertausch der Koordinaten, was wahr ist und was nicht, und der gesellschaftliche Druck irgendwie dann doch stärker gewesen. Also all diese Sachen, wie gesagt, die waren damals schon, hat es damals schon auch gegeben. Nur ich denke, es ist heute qualitativ vielleicht nochmal ein Unterschied. Gut, griechische Gesellschaft war nochmal eine Sache, da war Homosexualität sowieso ziemlich gang und gäbe. Aber wenn wir unsere letzten Jahrzehnte anschauen, ist das immer stärker geworden. Also dass gerade solche, ich nenne es jetzt einfach mal Minderheiten, die es sicher auch schon immer gegeben hat, aber die keiner so richtig wahrgenommen hat und die sich auch nicht unbedingt in den Mittelpunkt gestellt haben, aber immer sozusagen jetzt vielleicht nicht gewalttätig, aber immer fordernder und immer intensiver sozusagen ihre Forderung stellen und immer mehr wollen, dass ihr Lebensstil als der gesellschaftliche Maßstab auch akzeptiert wird. Und das ist schon etwas, denke ich, wo diese stärker werdende Intensität, was uns sicherlich zu denken geben sollte, dass wir tatsächlich uns irgendwie Gottes Gericht nähern. Genau, jetzt wollte ich lesen, 2. Timotheus 3, 2 bis 9. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf diese Weise aber, wie Jannes und Jambres Moses widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es bei auch jedem der Fall war. Was ich hier ganz spannend finde, ist ein Punkt. Ich lese nochmal Vers 2 vor. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Ich finde, es ist eine sehr, sehr krasse, aber sehr passende Beschreibung für den Individualismus, den wir bei uns haben. Und wo wir uns auch manchmal selber schwer tun, den in uns selbst zu erkennen. Weil wir auch als Christen so sehr von unserer Gesellschaft davon geprägt sind, dass wir manchmal solche Sachen irgendwo gar nicht mehr wahrnehmen. Aber ich meine, also verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit auf die Gesellschaft schimpfen und wie schlimm und böse die Gesellschaft ist. Es geht nur einfach darum, mal uns so Kategorien zu zeigen, wie wir einfach die Gesellschaft biblisch wahrnehmen können und vielleicht auch selber wahrnehmen können, wie zum Teil wir auch selber schon manchmal das Denken der Gesellschaft übernommen haben. Aber es ist tatsächlich so, was hier beschrieben wird, erleben wir, wenn wir uns schauen, wie viele Familienstreitigkeiten es gibt, wie viele Nachbarschaftsstreitigkeiten es gibt, wie viel die Gerichte einfach auch vom Volumen her, von den ganzen Fällen, wegen irgendeinem idiotischen Kleinkram, wo die Leute irgendwas mal falsch gemacht haben und sich nicht mehr vergeben können. Deswegen, ja, im Prinzip die Gesellschaft mit zwischenmenschlichen Problemen zum Teil nicht mehr zurechtkommt. Dafür sind ja die Gerichte da, zwischenmenschliche Probleme in der Gesellschaft zu lösen, aber sie kommen vom Volumen her zum Teil nicht mehr damit zurecht. Und das hat was damit zu tun, dass die Menschen selbstsüchtig sind, dass sie nicht bereit sind, auf den anderen zuzugehen, unversöhnlich, Unvergebenheit, mehr das Vergnügen lieben als Gott. Das Ich mehr lieben, das ist das Paradigma unserer Gesellschaft, das Ich, das Individuum. Und dann, genau, einen anderen Vers wollte ich noch lesen, wo darauf auch nochmal eingegangen wird. Also Matthäus 24, genau, da wird davon gesprochen, dass die Liebe der meisten erkalten wird. Aber wir können auch das Ganze nochmal lesen ab Matthäus 24, ab Vers 8. Das ist die Endzeitrede Jesu. Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr aber werdet von den Kriegen und Kriegsgerichten hören. Das haben wir natürlich wieder Ukraine und Russland. Das ist auch was, was es immer gegeben hat, aber wo die Intensität einfach wirklich zunimmt. Und Jesus spricht da hier im gleichen, weiter unten im Vers 9 auch von den Wehen, wo auch eben der Abstand oder die Intensität immer zum Ende zu immer zunimmt. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Genau, das ist der Vers, den ich vorhin noch im Zusammenhang mit dem sagen wollte, was ich aus Timotheus gelesen hatte. Das sagt der Jesus jetzt nicht nur generell über die Gesellschaft, sondern das sagt er ja zu seinen Jüngern, dass das eben etwas ist, worauf sie oder die Gemeinde aufpassen muss. Wer aber ausharrt bis zum Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Dann wollte ich noch 2. Petrus 3, ja, 8. Und wisst dies, dass in den letzten Tagen Spötter und Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Und die sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Und hier geht es noch mit denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, und durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging, über die Sintflut. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Also wir haben die Sintflut, wir haben wieder die Ankündigung eines neuen Tages des Gerichts. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Wozu ich was sagen wollte, also es wird hier von der Schöpfung geredet, es wird hier von der Sintflut geredet, es wird hier vom neuen Gericht und vom Tag des Herrn geredet. Und was hier Petrus kritisiert, ist, dass in den letzten Tagen Spötter und Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und die fragen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Wo ist die Ankunft? Wenn Gott verheißen hat, dass er wiederkommt, wo bleibt er dann? Und das wirklich Spannende ist an diesem Vers, dass ich denke, man kann es so verstehen, dass es gibt ja seit Mitte des 18., nee, Mitte des 19. Jahrhunderts, so ab 1830, ab 1840, kamen in der Gesellschaft, in der Wissenschaft gewisse Wissenschaftler auf den Plan. Es hat angefangen in England und dann ist es auch nach Deutschland rübergeschwappt und nach Amerika. Die zuerst Archäologen, dann Naturwissenschaftler und dann auch irgendwann Theologen, die bis dahin war in der europäischen Wissenschaft eigentlich die biblische Genesis-Geschichte, die Geschichte von der Sintflut und von der Schöpfung, war selbst bei hochrangigen Wissenschaftlern eigentlich als Wahrheit noch angenommen, noch anerkannt. Und dann haben Wissenschaftler angefangen, 1840, 1850, diese Sachen anzuzweifeln und gesagt, das kann alles nicht sein, was die Bibel sagt. Und es wurde das Thema der Sintflut wurde angezweifelt, dass das alles nur ein theologischer Mythos ist und dass die Schöpfung auch nur eine Geschichte ist, um vielleicht wie auch immer eine theologische Wahrheit auszudrücken, aber dass sie so nicht stattgefunden hat, dass es nicht wissenschaftlich ist. Und letztendlich wurde Gott aus der Naturwissenschaft nach und nach immer mehr, bis es heute, Evolutionstheorie ist heute als die Wahrheit anerkannt in der Gesellschaft. Also selbst wenn es Wissenschaftler gibt, die sagen, die das als Wissenschaft anzweifeln, die sind in der Minderheit. Und ich habe auch schon einige Sprecher gehört, die Christen sind, sei es, ob sie Mediziner oder Biologen sind, die sagen, dass selbst wenn man wissenschaftliche Gründe vorlegen kann oder in Diskussionen versucht, einen Punkt oder halt darzulegen, wie zweifelhaft diese ganze Evolutionstheorie ist, dass das einfach nicht gehört wird und dass es einfach in dem Sinne nicht politisch korrekt ist, die Evolutionstheorie irgendwie anzuzweifeln, auch auf der wissenschaftlichen, eigentlich fachlichen Ebene, wo man eigentlich in der Lage sein sollte, alles fachlich zu diskutieren. Also es hat im Laufe der letzten 200 Jahre ganz grob eine Tendenz dahin gegeben, diese ganze Naturgeschichte, die hier ganz kurz zusammengefasst ist, anzuzweifeln und als Religion, als nicht glaubwürdig abzukanzeln. Und warum ist das? Weil nämlich, wenn wir Gott rausnehmen, weil wie es hier dargestellt wird, hat Gott ja mit allem einen Zweck und er bringt alles zu einem Ende hin. Er bringt alles zu seiner Vollendung und zu seinem Gericht. Und die Sintflut war ein Beispiel seines Gerichts. Und wenn wir die Sintflut durchstreichen aus unserer Naturgeschichte und die Schöpfung einem Zufall zuschreiben, dann entgehen wir sozusagen zumindest in unserer eigenen Vorstellung dem Gericht. Dann ist Gott nicht mehr da, dann verfolgt Gott mit all dem keinen Sinn mehr, dann müssen wir keine Angst mehr haben vor einem Gericht. Und aber das Gericht kommt. Und das Gute für uns als Gläubige, als Kinder Gottes, ist, dass wir davor keine Angst haben müssen, weil wir durch das Gericht hindurchgehen werden, durch das Blut Jesu, was wir hier auch gerade gefeiert haben. Dass es nur ein Gericht sein wird, wo wir sozusagen für das, was wir dann vielleicht im tausendjährigen Reich und der Ewigkeit im Reich Gottes machen werden, was wir dort für Tätigkeit ausüben werden, dass unsere Treue im Glauben sozusagen danach bewertet wird, wie wir später, wie Gott uns in seinem Reich einsetzt. Aber wir werden, durch das Blut Jesu haben wir die Erlösung und gehen ins ewige Leben über. Aber die Welt wird gerichtet nach ihrer Lebensführung. Und wer Jesus nicht im Prinzip anerkannt hat, wandelt in den ewigen Feuersee. Das ist zumindest das, was die Offenbarung sagt. Und wenn wir Christus oder vielmehr, es ist auch egal, Gott als Schöpfer und als Richter aus diesem ganzen Prozess rausnehmen, Deswegen finde ich spannend, dass Gott auch immer wieder, zumindest im Alten Testament, nicht nur die Könige und die Herrscher, sondern auch die Richter anspricht. Aber wie auch immer, mein Verständnis ist von diesen Versen in Bezug auf die Evolutionstheorie, dass es wirklich ein Versuch ist, Gottes Pläne mit der Menschheit, mit der ganzen Schöpfungsgeschichte und der ganzen Weltgeschichte einfach zu entfernen und unsere Verantwortung vor Gott, unsere Notwendigkeit, Gott anzuerkennen. Und wenn wir Gott anerkennen, folgt ja daraus nicht nur, wir erkennen nicht nur an, okay, es hat einen Gott gegeben, der die Welt geschaffen hat, sondern es folgt ja daraus, dass wir darauf eingehen müssen. Wenn wir anerkennen, es gibt einen Gott, dann folgt daraus, wir müssen das tun, was er von uns fordert, was er von uns möchte. Und das ist was die Welt nicht mehr will. Zumindest seit 200 Jahren hat die Welt sich der Wissenschaft und so weiter in weiten Teilen angeschlossen. Und das ist das Paradigma, in dem wir leben. Wir wollen nicht mehr, dass Gott mit der Menschheitsgeschichte ein konkretes Ziel verfolgt. Und wir wollen in dem Sinne nicht mehr vor Gott zur Verantwortung gezogen werden. Genau, ich wollte noch eine, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen springe, aber es ist eben doch ein bisschen sehr komplexes Thema mit vielen Aspekten. Ich hatte ja vorgelesen von Matthäus 24 mit den ganzen Katastrophen und Hungersnöten und Seuchen und so weiter. Die Seuchen haben wir jetzt auch wieder in Afrika mit Ebola und Kriegen. Und es gibt, war das Psalm 37. Nur, ich will die ganzen Sachen nicht machen, um irgendwie Angst, ich lese die ganzen Sachen nicht, um uns irgendwie Angst zu machen, sondern um uns darauf zu fokussieren, dass auch wenn die Welt es nicht wahrhaben will, Gott immer noch die Herrschaft hat und er uns als seine Gemeinde in all dem gebrauchen möchte, ein Zeugnis zu sein, wie wir da auch gelesen haben, dass selbst in der Endzeit in der Zeit, in der so viel aufgeht oder in der sich so viel auflöst und zerstört wird, er immer noch sein Reich bauen möchte. Ich glaube, es war Psalm 37, das anfängt damit, entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes, hüte im Land, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Also hier haben wir, wo König David erlebt hat, wie um ihn herum die Welt eben ungerecht ist und sie nicht Gott nachfolgen, aber ihn ermutigt, trotz dieser Erfahrung einfach weiter an Gott festzuhalten, auch wenn man meint, dass man damit der Verlierer ist. Ja, also ich meine, die Gedanken kennt sicher jeder von uns, dass wenn man sich mit anderen Menschen, die vielleicht nicht Christen sind oder wie auch immer ein anderes Leben leben, dass man meint, man ist im Nachteil gegen denen gegenüber, weil die so und so viele andere Vorteile haben oder anders im Leben irgendwie vorankommen, wie auch immer. Also das ist egal, was Schlimmes in der Welt passiert, Gott möchte, dass wir uns nicht über die Übeltäter, über die Gesellschaft entrüsten, sondern dass wir sie nicht beneiden oder auch nicht unbedingt über sie schimpfen oder irgendwas, sondern dass wir auf den Herrn vertrauen und weiterhin das tun, was er uns aufgetragen hat. Und dann ich finde jetzt nur den einen Vers nicht, aber er muss hier irgendwo sein, dass selbst wenn, vielleicht war es auch ein anderer Vers, andere Psalm, den ich verwechselt habe, mit all den Katastrophen, weil das lässt einen ja doch nicht ganz kalt und man macht sich da auch mal Gedanken, wenn das doch zu uns rüberschwappt oder wie auch immer. Aber es gibt hier irgendwo einen Vers, der heißt, dass selbst wenn die Seuche vor deiner Tür lagert, der Herr wird dich immer bewahren. Also Gott macht das Versprechen, dass er auf seine Gerechten, und wir sind gerecht durch das Blut Jesu gemacht worden. Wir sind in den Augen Gottes, sind wir Gerechtfertigte. Und er bewahrt seine Gemeinde, bis auf den Tag, an dem er sie entrücken wird. Das heißt nicht, dass nicht auch mal irgendwie was passiert. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir keine Angst haben müssen, dass er unser Leben und als Einzelne, als Familien, als Gemeinde und die Gemeinde als solches, gibt er die Verheißung, dass er da ist und bewahrt und beschützt. Hier vielleicht ist es hier, Herr auf den Herrn, halte seinen Weg ein und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du zusehen. Ja. Dann zum Abschluss nochmal zu dem Thema Gericht, das war das, was ich vorhin hatte, das 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, 51, 52. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und erschütterlich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Danke.